Eine neue Folge Falafel und Champagner, das wird man ja wohl noch erklären dürfen mit Yannick Venus und Ercan Karici. Freut uns total, dass ihr mit dabei seid. Yannick, wie geht's dir? Wo bist du?
Ich bin an meinem Haus-PC, sagt man das, Haus-PC. Mhm. Meinem Homeoffice, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ich bin im Homeoffice, freue mich, diese Folge mit dir zu machen. Schön, dass wir da sind und es endlich mal wieder eine Folge gibt. Wie geht's dir? Wie bist du?
Mir geht's super. Ich grüße euch ganz herzlich aus unserem Büro hier in Hannover. Heute am 5. März 2026, Donnerstag ist es. Und wir haben einen kurzen Aufhänger für euch. In den letzten Wochen haben uns und auch mich viele Menschen immer wieder geschrieben, gefragt, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Und dann war ich am Anfang auch so ein bisschen verwirrt, wie jetzt auf welcher Seite? Und die Person schrieb dann über WhatsApp, naja, bist du pro Israel oder bist du pro Palästina? Und während ich so vom Herzen heraus schon verstand, worum es der Person geht, dachte ich mir, ups, soll ich mich jetzt hier sofort über eine WhatsApp-Nachricht auch noch für dich positionieren und dir beschreiben, auf welcher Seite ich stehe? Und genau dieses Thema, Sprechen über Israel und Palästina, haben wir vor kurzem auch im Rahmen eines Vormittagsimpulses, wir nennen diese Reihe Democracy Basics, behandelt. Ein kurzer Satz dazu, einmal pro Monat behandeln wir mit euch kostenlos über Zoom ganz bestimmte Themen, die euch am Herzen liegen. Zum Beispiel Sprache und Rassismus oder künstliche Intelligenz und Rassismus, wo es auch im Monat März am 13.03. von 9:30 bis 11 Uhr geht es um dieses Thema. Und eben haben wir auch das letzte Mal über das Thema Sprechen über Israel und Palästina gesprochen mit euch. Und eigentlich wollten wir dazu schon lange eine Podcast-Folge machen. Und deshalb nehmen wir uns heute die Zeit.
Ja, danke. Darf ich nochmal nachfragen? Also die Leute haben dir geschrieben, jetzt gar nicht, weil Israel-Palästina als Thema oben auflag, sondern weil es aufgrund des Angriffs USA-Israel auf Iran wieder die Frage des, ja, wie stehst du zu Israel sozusagen im Raum stand oder wie kam diese Nachfrage zustande?
Ja, dieses Thema Sprechen über Israel und Palästina oder der Positionierungsdruck, nenne ich das jetzt einfach mal, ist ja insbesondere seit dem 7. Oktober 2023, dem Massaker bzw. dem Überfall der Hamas auf Israel, noch intensiver geworden. Also die Fragen, mit wem solidarisierst du dich? Auf welcher Seite stehst du? Wie positionierst du dich? Diese Fragen wurden mir, wie gesagt, eben seit dem 7. Oktober 2023 immer wieder gestellt und auch jetzt in dieser, ich nenne es jetzt einfach mal sehr, sehr verkürzt, verzeiht es mir bitte, Iran-Situation, werden diese Fragen auch immer wieder gestellt. Und meine Kritik ist natürlich auch überhaupt nicht, dass die Fragen nicht gestellt werden dürfen oder sollten, ganz im Gegenteil. Wir wollen darüber sprechen und wir wollen vielleicht auch lernen, so darüber zu sprechen, dass wir uns, wenn möglich, ist auch nicht immer möglich, uns nicht gegenseitig verprellen oder Türen schließen.
Ja, danke für die Einordnung nochmal. Da gibt es einen so einen Satz, jetzt auf die Frage hin, sollen solche Fragen gestellt werden? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Grundsätzlich bin ich immer dafür, Fragen zu stellen, aber gleichzeitig darf es auch erlaubt sein, dann die Frage als solche zurückzuweisen beziehungsweise wiederum in Frage zu stellen. Und hier wäre jetzt natürlich zu sagen, okay, wir reden hier nicht über ein Fußballspiel. Das ist ja so ein Satz, der da häufig genannt wird. Es geht da nicht noch um entweder pro Israel oder pro Palästina zu sein. Dazu müsste man ja definieren, was heißt das überhaupt? Geht es irgendwie um die Bevölkerung? Geht es um die Regierung? Geht es um Grenzen? Geht es um Religionen? Worum geht es eigentlich? Das heißt, diese Frage an sich ist natürlich sehr, sehr, sehr verkürzt. Und gleichzeitig ist sie aber so wabert sie und schwebt sie über allem. Ich erinnere mich an die an so Situationen in Talkshows bei Lanz und so weiter, kurz nach dem 7. Oktober oder sagen wir mal so in den ersten Monaten danach, wo diese Frage tatsächlich auch immer wieder Talkgästen gestellt wurde und die auch dann immer wieder zurückgewiesen haben und gesagt haben, Moment mal, ich will auf so eine Frage eigentlich gar nicht antworten. Irgendwie verwischt das so ganz viel. Ja, und auf einmal sind wir irgendwie Konfliktpartei oder was auch immer. Also nicht besonders produktiv. Und das erlaubt mir vielleicht nochmal eine kurze Überleitung oder eine Schärfung der Frage, die wir heute beantworten wollen. Wir wollen heute nicht den Konflikt erklären. Und schon in dem Wording, ist es ein Konflikt? Ist das überhaupt ein richtiger Konflikt? Reden wir von Nahostkonflikt oder von Israel-Palästina-Konflikt oder so? Das ist alles gar nicht so relevant heute, obwohl es natürlich super, super relevant ist. Und wir werden auch ein bisschen gleich einordnen, sozusagen, was die letzten 100 Jahre in der Region Westasien, da in der Levante, passiert ist. Aber uns geht es vielmehr danach um die Frage, welche Auswirkungen hat das auf unsere alltägliche Arbeit und unser alltägliches Zusammensein in der deutschen Gesellschaft oder in der Gesellschaft in Deutschland? Mhm. Also ja, wie beeinflusst das zum Beispiel Arbeiten in der Schule? Wie beeinflusst das Situation am Arbeitsplatz? Wie hat das vielleicht Einfluss auf Familiengespräche? Wie erschwert es eventuell auch eine Kooperation zwischen verschiedenen Organisationen, die aber eigentlich besonders wichtig wäre? Mhm. Jetzt gerade in Anbetracht auch politischer Zeiten und Rechtsruck, ohne den Begriff jetzt durchdeklinieren zu wollen. Und dabei haben wir das so für uns ein bisschen auf die These gebracht, wenn wir nicht mehr sprechen, wir als, ich nenne es jetzt mal vereinfacht, progressive, lösungsorientierte Kräfte in Deutschland, dann, wenn wir nicht mehr sprechen können, dann werden andere für uns sprechen, ja, und extreme Positionen auch verkürzt jetzt übernehmen diese Debatten eigentlich für uns. Und je mehr wir uns irritieren lassen, und je mehr wir uns also zurückziehen, desto mehr erlauben wir natürlich auch anderen, diesen Raum zu füllen, denn der wird gefüllt werden. Das ist völlig klar, das steht außer Frage. Das heißt, wir müssen da wieder in Anführungszeichen, vielleicht sind wir auch gar nicht weg von dieser Sprachfähigkeit, aber wir müssen da wieder in eine Sprachfähigkeit kommen, in eine Handlungsfähigkeit, ohne aber den Anspruch zu haben, da irgendwie die perfekten, genau immer richtigen Worte zu finden. Also das soll heute nicht so eine Situation sein, wo wir sagen, sagt bitte diese Formulierung oder verzichtet bitte auf diese Formulierung oder lernt bitte ganz, ganz viel über die Geschichte des Staates Israel auswendig, damit ihr da immer mit die Facts droppen könnt und sagen könnt, aber dies, aber das. Ich nenne das ja auch ganz gerne einen Ja-Aber-Konflikt, egal was präsentiert wird, man kann immer sagen Ja-Aber und dann irgendwie nochmal in ein Verhältnis oder ein Fakt oder eine Entwicklung hinzufügen, die das Ganze nochmal in einem anderen Licht erscheinen lässt. Darum geht es heute nicht so sehr, ja, sondern es geht um die Frage, wie können wir hier in Deutschland gut miteinander sein und sprechen über dieses Thema, wie können wir es schaffen, das auszuhalten und dem nicht aus dem Weg zu gehen. Das ist die Idee für den heutigen Tag, für die Podcast-Folge. Vielleicht noch zwei Sätze, bevor ich dann wieder abgebe an dich zur Frage, warum fühlt sich das überhaupt manchmal so überfordernd und kompliziert an. Das ist ja so einer der vielleicht meist gesagten Sätze, wenn es um Israel-Palästina geht, das ist so kompliziert. Ja, ich weiß, also das, ich verstehe das gar nicht. Und ich muss das erst ganz genau verstehen, damit ich dann wieder sprechen kann. Und dem liegt, glaube ich, ein Missverständnis zugrunde, nämlich zum Beispiel das Missverständnis, es gäbe da eben diese beiden Seiten und man müsse sich entscheiden. Und wenn man nur genug Fakten gesammelt hat über die Situation vor Ort, dann würde man auch wissen, wofür man sich entscheiden kann. Und dann kann man auch sagen, okay, jetzt stehe ich auf der richtigen Seite. Ja, gerade nach dem 7. Oktober habe ich so im Schulkontext ganz, ganz doll bei Lehrkräften das Bedürfnis gespürt und spüre es zum Teil immer noch, auf der richtigen Seite zu stehen, ja, sich zu entscheiden und damit natürlich auch so alle Widersprüche auszublenden. Also zu sagen, ich habe mich ja einmal entschieden und dann bin ich bei den Guten und dann ist mir auch alles egal und dann blende ich alles andere aus. Und darum geht es uns nicht. Ja. Uns geht es eben um Empathie mit betroffenen Menschen vor allen Dingen. Diesen Betroffenheitsbegriff können wir auch nochmal diskutieren. Und eine Besonderheit, die wir gleich eben spezifizieren wollen, was diesen Konflikt dann schon kompliziert oder besonders macht, ist, dass er eben so gut erklärbar ist aus ganz verschiedenen Perspektiven. Ja, die wollen wir gleich mal ganz kurz skizzieren. Man könnte natürlich aus einer deutschen Perspektive, was auch immer das heißt, auf diesen Konflikt gucken. Man könnte aus einer kolonialeuropäischen Perspektive auf diesen Konflikt gucken. Man könnte aus einer libanesischen, arabischen, was auch immer Perspektive drauf gucken. Aus einer geopolitischen, Iran, Saudi-Arabien, was auch immer. Also es gibt ganz viele Brillen, die man sich irgendwie aufsetzen könnte. Und die beiden wichtigsten sind natürlich aber einmal eine jüdische bzw. antisemitismuskritische Perspektive. Auf der einen Seite, jetzt benutze ich diese Formulierung auch mal, und auf der anderen Seite eine palästinasolidarische, vielleicht auch rassismuskritische oder postkoloniale Perspektive. Wir haben uns heute vorgenommen, diese beiden Perspektiven mal ganz kurz zu skizzieren und anzufangen mit einer eher jüdischen antisemitismuskritischen Perspektive auf die Lage in der Region, Erjan. Magst du uns mal abholen?
Ja, also wenn wir versuchen, die, ich sag jetzt mal, jüdische und oder jüdisch-israelische Perspektive auf den Konflikt zu verstehen, dann müssen wir in jedem Fall auf die Geschichte des Antisemitismus in Europa schauen, beziehungsweise das auf dem Schirm haben, sage ich mal. Ganz wichtig in Europa, Antisemitismus ist kein oder war nie einfach nur so ein Randphänomen der Geschichte gewesen, sondern über viele, viele Jahrhunderte hinweg eine ganz prägende Realität. Was bedeutet das ganz konkret? Juden und Jüdinnen wurden immer wieder ausgegrenzt, immer wieder verfolgt, immer wieder aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und dabei, und das ist für eine antisemitismuskritische Perspektive besonders wichtig, tauchten auch oft widersprüchliche Bilder auf. Was meine ich damit? Einerseits wurden Juden als fremd dargestellt, andererseits gleichzeitig als in Anführungsstrichen übermächtig. Und diese Muster, diese Denkmuster, die haben sich über ganz lange Zeit in europäischen Gesellschaften gehalten. Und vor diesem Hintergrund wiederum entstand im 19. Jahrhundert eine politische Bewegung, die später als Zionismus bekannt wurde. Was war da die zentrale Idee? Die zentrale Idee war, dass jüdische Sicherheit langfristig nur dann gewährleistet werden kann, wenn es einen eigenen Staat gibt, in dem jüdisches Leben geschützt ist. Und für viele Menschen war das weniger ein nationalistisches Projekt als vielmehr eine Antwort darauf oder auf die Erfahrung, dass Minderheitenschutz in Europa immer wieder versagt hatte. Diese Debatten wurden dann besonders aktiv, besonders drängend, weil sich im 19. und im frühen 20. Jahrhundert zeigte, dass antisemitische Gewalt und Diskriminierung nicht einfach verschwanden. Pogrome, politische Ausgrenzung und auch gesellschaftliche Feindbilder prägten weiterhin das Leben vieler jüdischer Gemeinden. Und deshalb entwickelte sich der Zionismus zu einer politischen Bewegung, die versuchte, eine konkrete Antwort auf diese Unsicherheit zu formulieren. Das Ganze bekam nach dem Holocaust, nach der Shoah, nochmal eine ganz andere Dimension oder eine völlig neue Dimension. Der Holocaust, also die systematische Ermordung von 6 Millionen Jüdinnen und Juden durch das nationalsozialistische Deutschland, veränderte diese Situation grundlegend, weil nach dieser Erfahrung für viele Menschen die Gründung oder die Idee eines jüdischen Staates zu einer ganz existenziellen Frage wurde. Und dann, nach der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948, wurde diese Gründung sozusagen von vielen Jüdinnen und Juden nicht nur in Anführungsstrichen als politisches Ereignis wahrgenommen, sondern auch als ein Versuch, aus der Geschichte Konsequenzen zu ziehen und eine Form von Sicherheit zu schaffen. Und gerade in Deutschland spielt diese Perspektive bis heute eine besondere Rolle. Weil der Holocaust von Deutschland aus organisiert wurde, hat sich auch hier eine politische Verantwortung entwickelt, Antisemitismus besonders ernst zu nehmen. Und in diesem Zusammenhang sprechen Menschen in der deutschen Politik oder die deutsche Politik, sage ich jetzt einfach mal, häufig von einer besonderen Verantwortung für die Sicherheit Israels. 2008 zum Beispiel formulierte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel im israelischen Parlament, dass die Sicherheit Israels Teil der deutschen Staatsräson sei. Also damit sollte ausgedrückt werden, dass diese Verantwortung so ein grundlegendes Element deutscher Politik ist. Wenn man also die jüdisch-israelische Perspektive verstehen möchte, dann gehört diese historische Erfahrung immer mit dazu. Also die lange Geschichte des Antisemitismus, die Entstehung des Zionismus als politische Antwort darauf und die Zäsur des Holocaust und schließlich die Gründung Israels als Versuch, jüdisches Leben dauerhaft zu schützen. Also ein kleines Fazit so aus meinem Herzen heraus. Ihr wisst ja, wir haben auch immer ganz gerne diese Herzenssätze. Meine drei Herzenssätze wären: eins, die Existenz Israels ist für viele Jüdinnen und Juden weltweit eine Sicherheitsfrage. Herzenssatz 2, wenn wir über Israel sprechen, sprechen wir immer auch über die Geschichte des Antisemitismus. Und Herzenssatz 3, für viele jüdische Menschen ist Israel so etwas wie eine Versicherung gegen die Geschichte.
Ja, genau. Ich mag vielleicht nochmal ein Zitat bringen. Du hast ja gerade den Zionismus erwähnt. Und die Situation oder diese These, okay, das wird hier nichts mehr in Europa, ja. Aus der Geschichte lernen wir, wenn wir uns nicht um uns selber kümmern und einen Staat schaffen, in dem wir für unsere eigene Sicherheit sorgen können, dann werden wir niemals sicher sein. Und Theodor Herzl, der diese zionistische Bewegung so maßgeblich mitgeprägt hat, der sagt eben 1896, in Russland werden Judendörfer gebrandschatzt, in Rumänien erschlägt man ein paar Menschen, in Deutschland prügelt man sie gelegentlich durch, in Österreich terrorisieren die Antisemiten das ganze öffentliche Leben, in Algerien treten Wanderheitsprediger auf, in Paris knüpft sich die sogenannte bessere Gesellschaft zu, die Cercles schließen sich gegen die Juden ab. So, also er sagt, das wird hier nichts mehr. Wir haben es lange genug versucht. Die einzige Antwort ist ein eigener Staat, in dem wir selber für unsere Sicherheit garantieren können. Und die Fortschreibung dieses selber für die Sicherheit garantieren ist eine Schablone, mit der sich ganz viel des israelischen Verhaltens oder das Verhaltens der israelischen Regierung heute erklären oder zumindest verstehen lässt. Ne? Also in dieser Perspektive ist alles, was Israel tut, sehr verkürzt, dafür zu sorgen, dass jüdisches Leben in Israel sicher ist und verteidigt sich eigentlich die ganze Zeit nur gegen Menschen, die das eben nicht wollen. Also es ist so ein Verteidigungs-, so heißt ja auch die israelische Armee, Israeli Defense Force, israelische Verteidigungsarmee. Also da steckt dieses, wir verteidigen uns eigentlich die ganze Zeit nur und für dieses Verteidigen müssen wir eben manchmal auch und so weiter. Ne? Das ist so ein Narrativ, was da drüber liegt. Vielleicht, bevor wir uns nochmal die andere Perspektive oder die ergänzende zweite Perspektive angucken, hier ein wichtiger Satz dazu. Uns geht es jetzt ja nicht darum, das als absolut zu setzen, auch wenn das alles erstmal so stimmt, sondern uns geht es ja darum, wie du gerade gesagt hast, das immer präsent zu haben, das mitzudenken, auf diese Geschichte zugreifen zu können, zu verstehen, dass das passiert ist und dass es eine Rolle spielt für alles, was auch heutzutage passiert. Also mitdenken, präsent haben ist die Idee. Okay, so viel zu dem, was wir jetzt vielleicht jüdische, israelische oder antisemitismuskritische Perspektive nennen. Wir würden das gerne ergänzen um eine palästinensische oder vielleicht postkoloniale arabische Perspektive. Ajan, wie würdest du die anfangen zu erzählen?
Ja, ich würde anfangen zu erzählen, dass es neben der jüdisch-israelischen Perspektive natürlich auch gleichzeitig auch eine palästinensische Perspektive auf diesen, ich nenne es jetzt auch nochmal, Konflikt gibt. Und für viele Palästinenserinnen und Palästinenser ist ihre Geschichte stark geprägt von Erfahrungen, von Verlust, von Vertreibung und Staatenlosigkeit. Und um diese Perspektive zu verstehen, lohnt sich natürlich auch ein Blick zurück oder ein Blick auf die historische Entwicklung der Region. Über viele Jahrhunderte gehörte dieses Gebiet, das heute Israel und die palästinensischen Gebiete umfasst, zum Osmanischen Reich. Und in dieser Zeit lebten ganz unterschiedliche religiöse und ganz unterschiedliche ethnische Gruppen in der Region, darunter Muslime, darunter christliche und darunter auch jüdische Gemeinschaften. Erst nach dem Ersten Weltkrieg, 1914 bis 1918, änderte sich die politische Situation grundlegend. Mit dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches übernahmen die Briten die Kontrolle über das Gebiet und richteten das sogenannte britische Mandat Palästina ein, so nannten sie es damals. In dieser Phase entstanden politische Entwicklungen, die für heute ganz wichtig sind oder für viele Menschen auch heute prägend sind. Was meine ich damit? Einerseits gab es eine internationale Unterstützung für die Idee eines jüdischen Staates. Andererseits hatten viele arabische BewohnerInnen der Region die Erwartung, dass sie selbst politische Selbstbestimmung und einen eigenen Staat entwickeln würden. Und diese unterschiedlichen Erwartungen standen zunehmend in Spannung zueinander. Mit der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 begann für viele PalästinenserInnen eine Erfahrung, die in der palästinensischen Erinnerung oft als Nakba, also als Katastrophe, bezeichnet wird. Hunderttausende Menschen flohen oder wurden aus ihren Wohnorten vertrieben. Viele verloren ihre Häuser, viele verloren ihr Land und ihre wirtschaftliche Existenz. Ein ganz großer Teil dieser Menschen lebte anschließend in Flüchtlingslagern in den Nachbarregionen oder in den palästinensischen Gebieten. Und diese Erfahrung, die wirkt bis heute nach. Viele Familien erzählen Geschichten von Flucht, von verlorenen Häusern, von zerstörten Dörfern. Und für viele PalästinenserInnen und Palästinenser beginnt ihre politische Erinnerung genau mit diesen Erfahrungen. Und deshalb, unter anderem, wird der Konflikt aus dieser Perspektive oft nicht nur als geopolitische Frage wahrgenommen, sondern auch als eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Und ich würde denken, man kann deshalb sagen, der Konflikt, der besteht nicht nur aus politischen Positionen und internationalen Verhandlungen, er besteht auch aus Familiengeschichten. Für viele Menschen in der Region ist Geschichte nicht einfach nur Vergangenheit. Sie wird weitererzählt, sie wird weitererinnert, sie wird weitergegeben. Und in gewisser Weise, ja, sitzt diese Geschichte bis heute mit am Küchentisch vieler Familien. Und wenn ich das so kanalisieren würde in drei Herzenssätze, die ich so mitnehme, würde ich sagen, eins, für viele Palästinenser beginnt ihre politische Erinnerung also mit dem Gefühl von Verlust. Satz zwei, Familien erzählen Geschichten von Flucht, von verlorenen Häusern, von zerstörten Dörfern. Und mein Herzenssatz drei wäre, deshalb ganz wichtig, wird der Konflikt für viele Menschen nicht als geopolitischer Konflikt erlebt, sondern als persönliche Geschichte.
Ja, vielen Dank. Also da ergibt sich dann so eine ganz andere Geschichte, mit der man eben auch alles erklären kann, was passiert. Und wenn man das als Brille aufsetzt, ja, dann macht es auch wieder alles auf eine andere Art und Weise Sinn. Ja, eben der Versuch der Selbstbehauptung, dann wird es so eine antikoloniale Erzählung, ne? In dem das palästinensische oder arabische Volk sagt, okay, wir sind hier die ganze Zeit fremdbestimmt worden, erst von den Osmanen, dann von den Briten und so weiter. Und jetzt kommt auch noch Israel. Und diese Fremdbestimmung geht die ganze Zeit weiter. Ja, daher kommt ja auch der Vorwurf des Kolonialstaats an Israel, den ich jetzt hier nicht auseinander differenzieren möchte. Aber was auf jeden Fall hilft, ist, koloniale Logiken zu verstehen, also zu verstehen, wie funktioniert eigentlich oder hat funktioniert und funktioniert immer noch Kolonialismus. Und wenn man sich da sensibilisiert, also so aus postkolonialer Theorie lernt, dann kann man auch viel nochmal besser verstehen, was so die Dynamiken in Gaza, Westjordanland, Israel sind. Das hilft total, ohne dass man jetzt sich da der Frage hingeben muss, ist das jetzt ein Kolonialstaat oder nicht, das ist dafür gar nicht relevant. Aber sich mit diesen Logiken vertraut zu machen, diese konstante, immer weiter geführte Vertreibung und Fremdbestimmung, hilft einem vielleicht dann zum Beispiel nochmal jetzt ganz aktuell zu verstehen, warum viele Familien in Gaza trotz dieser krassen Kriegsführung der Israelis als Reaktion auf den 7. Oktober gesagt haben, wir gehen nicht. Also wir bleiben. Wir können jetzt nicht schon wieder gehen. Wir sind schon mal gegangen und davor sind wir auch gegangen worden und wir können jetzt nicht schon wieder gehen. Das können wir nicht nochmal machen. Also Vertreibung und Flucht ist sozusagen so eine, wie du sagst, ne, so eine Konstante in palästinensischer Erinnerung, palästinensischer Identität. So, warum haben wir das jetzt gemacht? Weil man alles, was passiert, mit der einen oder der anderen Perspektive erklären kann. Man braucht die jeweilige komplementäre Perspektive dazu gar nicht, um zu verstehen oder zu beurteilen, was da passiert. Also man kann einfach hingehen und sagen, so, ich erzähle das jetzt einfach aus jüdischer Perspektive oder wie auch immer man sie nennt oder eben aus palästinensischer. Und es ist logisch, es ist eine logische, in sich schlüssige Erzählung. Und wenn man eben eine weitere Perspektive hinzunimmt, dann wird das auf einmal alles viel, viel komplizierter. Und dann gelten ganz viele Sachen irgendwie schon weiterhin, aber, ja, aber es gibt ein Aber. Und was wir so erleben ist, dass das ganz schwer auszuhalten ist für Leute, dass die das eigentlich gar nicht wollen. Also, dass sie eigentlich lieber wollen, dass es da eine Wahrheit gibt und eine Geschichte, hinter die man sich stellen kann. Und dann müssen sie diese ganzen komplizierten historischen Fakten und die ganzen Emotionen der anderen Betroffenen und so, das müssen sie alles gar nicht mehr aushalten, weil sie sagen, nein, aber ich habe ja recht. Meine Perspektive ist die richtige und ist die Wahrheit. Und deswegen erzählen wir jetzt an dieser Stelle auch nicht eine Geschichte des Nahostkonflikts, sondern mindestens zwei oder eben eigentlich noch viel mehr. Und das ist wichtig, sich das sozusagen präsent zu halten in der Frage, wie sprechen wir drüber? Und eigentlich wäre ja unsere These auch, ist das alles gar nicht so relevant, weil es ja nicht um historische Fakten geht in diesem Sinne. In diesen jeweiligen Erzählungen natürlich auch eine Menge Quatsch erzählt wird. Also da gibt es natürlich auch viele Falschbehauptungen, viele Propaganda in diesen ganzen Beiträgen. Es geht also darum, nicht das alles sozusagen Fact zu checken, sondern das als Narrativ, als Erzählung, als Geschichte, als Identität nachvollziehen zu können, um zu gucken, was macht es auch mit Leuten, die betroffen sind. Vielleicht nochmal zu diesem Betroffenheitsbegriff, Ercan. Wen würdest du als betroffen, jetzt direkt betroffen, indirekt betroffen von diesem Thema bezeichnen? Kann man da irgendwie Gruppen ziehen oder Grenzen ziehen oder macht es überhaupt gar keinen Sinn eigentlich?
Ja, also mein Herz sagt mir erstmal, wenn ich auf deine Frage direkt reagieren kann, dass die Menschen in der Region natürlich erstmal am direktesten betroffen sind. Ja, also natürlich, ne? Natürlich sind das die PalästinenserInnen und Palästinenser in Gaza und der Westbank. Natürlich sind das Menschen in Ostjerusalem. Natürlich sind das die Israelis, ja. Also für sie, für diese Gruppen, die ich gerade aufzähle, für sie ist dieser Konflikt, weil du nach Betroffenheit fragst, kein abstraktes politisches Thema, sondern Teil ihres Alltages. Also Aspekte wie Sicherheit, Aspekte wie Bewegungsfreiheit, politische Rechte, Krieg und Gewalt, ne, auf jeden Fall. Dann gibt es natürlich auch noch die Diaspora oder die Diaspora-Gemeinschaften. Also natürlich würde ich auch sagen, betroffen sind auch Menschen weltweit, deren Familiengeschichten mit der Region verbunden sind. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel die palästinensische Diaspora, zum Beispiel arabische Communities, jüdische Gemeinschaften weltweit. Für viele von ihnen ist dieser sogenannte Konflikt emotional sehr präsent, weil Familiengeschichten, Identität, auch religiöse Bezüge eine Rolle spielen. Dann würde ich sagen, ist jetzt ein bisschen lange Antwort auf deine Frage, aber
ja,
ich sage,
gut.
Genau, also die Menschen in Deutschland und Europa, auch hier gibt es, wie soll ich das jetzt sagen, also auch hier betrifft das Thema viele Menschen. Ne? Zum Beispiel, wenn es um das jüdische Leben in Deutschland geht, zum Beispiel, wenn es um Menschen mit palästinensischen oder arabischen Familiengeschichten geht, die Deutsche sind und oder in Deutschland leben. Wir haben ja auch diese politischen und zivilgesellschaftlichen Debatten und in Deutschland dann, Klammer auf, Kontext, Klammer zu, kommt ja dann nochmal eine historische Dimension hinzu, weil die Erinnerung an den Holocaust, also an die Shoah, eine politische Diskussion oder die politischen Diskussionen stark prägt. Und letztendlich vielleicht noch ein Bereich, wir haben ja auch so eine gewisse politische Öffentlichkeit, ne? Und in dieser politischen Öffentlichkeit geht das Thema auch oder sind auch Gruppen betroffen wie Medien, Universitäten, soziale Bewegungen, zivilgesellschaftliche Organisationen. Und das ist insbesondere so, weil der Konflikt ja auch als so ein global diskutiertes Thema diskutiert wird anhand von Fragen wie Menschenrechte, Sicherheit, Geschichte und so weiter und so fort. Also letztendlich, um es aus meiner Perspektive zusammenzufassen, der Konflikt betrifft nicht nur Menschen im Nahen Osten, er berührt auch Diaspora-Gemeinschaften weltweit und prägt unsere politischen Debatten, also prägt sie in vielen Ländern, besonders eben auch in Deutschland.
Ja, danke für die Einordnung. Ich glaube, es macht einfach Sinn, da mit diesem Betroffenheitsbegriff sich dafür einerseits zu sensibilisieren, dass es eben für Menschen wirklich sehr existenzielle Fragen sind, also weil irgendwie immer wieder nicht klar war, ich sag mal ganz brutal, überlebt meine Familie die Nacht? Also das sind, es geht wirklich um alles. Es geht um alles.
Ja.
Und gleichzeitig, oder nee, da noch einen Satz angehängt und dann solchen Leuten irgendwie zu sagen, jetzt pass mal auf, wie du redest, oder das ist irgendwie abstrus. Ja. Also mein Beispiel war damals manchmal so, ja, stellen Sie sich mal vor, bei so Lehrerfortbildung dann, stellen Sie sich mal vor, irgendwie ihr Onkel stirbt. Und dann gehen sie dazu in der Beerdigung. Und dann sagen sie irgendwie, was für ihr Onkel für ein toller Mensch war oder was auch immer. Und dann sagt irgendwie irgendjemand neben ihnen, naja, aber so ganz stimmt das ja aber nicht. Da würde ich mit den Begriffen mal ein bisschen vorsichtig sein. Dann denkt man so, huch, was ist denn hier los? Mhm. Also ist das gerade der Moment und der Raum? Das kann ja alles stimmen und das kann ja irgendwie problematisch sein und so, ne? Und ich will auch nicht sagen, dass man dann nicht bestimmte Begriffe, Konzepte und so weiter, rassistische, antisemitische, irgendwann besprechen soll. Es braucht irgendwie diesen Raum. In diesen Raum für Betroffenheit. Und den hat es ja in Deutschland einfach auf diese Art und Weise nicht gegeben. Diese ganzen Demos, so antisemitisch sie an der einen oder anderen Stelle gewesen sein mögen, sind dann eben zum Teil untersagt, verboten oder unterbunden worden. Ganz viel von palästinensischer Identität wurde unterbunden. Das auf der einen Seite vielleicht, und das löst den Schmerz ja nicht auf, sondern es verschiebt ihn oder macht ihn vielleicht sogar noch schlimmer, noch stärker. Und gleichzeitig sind auch jüdische Perspektiven immer wieder sozusagen vereinnahmt worden. Ja? Also alle Leute sozusagen zerren irgendwie an ihren Lieblingsjuden, die so die perfekte Perspektive für den Konflikt jetzt irgendwie, das perfekte Zitat liefern. So, ja? Also auch da gibt es ganz viel Instrumentalisierung und ganz viel Unsichtbarmachung von Leid. Und das schwenkt nochmal so ein bisschen den Begriff auf meine Warnung, aber gleichzeitig bei aller sozusagen Herausstellung dieser besonderen Betroffenheit so zu tun, als wäre das nicht unser Ding. So aus so einer deutschen Perspektive sozusagen, ja, das ist ja deren Konflikt. Nee, das ist nicht deren Konflikt. Und selbst wenn es deren Konflikt wäre, was auch immer das heißen soll, es hat so massive Auswirkungen auf Deutschland und gerade natürlich aus einer deutschen Geschichte, sich da irgendwie so rauszurechnen und zu sagen, nö, da hat nichts zu tun, ist natürlich irgendwie super problematisch und führt ja, glaube ich, auch eben noch mal mehr zu diesem Bedürfnis dann zu sagen, entweder reißt euch alle mal zusammen, wäre so das eine. Oder die zweite Reaktion wäre, ich muss mich da jetzt einmal auf eine Seite stellen und dann ist gut. Und dann muss ich mir da keine weiteren Gedanken drüber machen. Ja? Und das, da grenze ich dann immer gerne so vielleicht journalistisches oder politisches oder pädagogisches Sprechen voneinander ab, weil es eben in der unterschiedlichen Frage darum geht, was will ich hier eigentlich erreichen? Will ich irgendwie der Wahrheit, was auch immer das sein soll, auf den Grund kommen? Oder möchte ich so miteinander reden, dass wir auch morgen, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr noch miteinander reden können? Und das ist, glaube ich, unser Anliegen mit dieser Einordnung hier. So viel vielleicht nochmal meine 5 Cent zu dem Betroffenheitskonzept und dem Raus- oder Reinrechnen, ja, eigener Verstricktheit. Ja. Ich würde noch gerne ein Spezifikum der deutschen Debatte vielleicht hinzufügen für die Frage, warum kommt uns das alles so kompliziert, so emotional aufgeladen und so weiter vor. Und das knüpft direkt an diese Frage des Betroffenseins an. Also es greift quasi den Appell auf, sich da nicht rauszuziehen, egal mit welcher Identität, egal mit welcher Rolle, egal mit welcher Staatsangehörigkeit oder was auch immer, sondern zu sagen, oder da auch in eine Selbstreflexion zu gehen, nicht nur zu gucken, wie betrifft es vielleicht emotional Leute, die direkt, was auch immer das eben heißt, du hast ja gerade viele gute Ideen gegeben, von diesem Thema betroffen sind, sondern wie bin auch ich emotional vielleicht aus einer deutschen Identität heraus betroffen? Und da spielt natürlich das, was du von Anfang an hier reingebracht hast in diesem Podcast, nämlich die Shoah und der Umgang mit der Shoah in Deutschland, eine riesengroße Rolle. Da gibt es ja auch in der Linken diese beiden Strömungen. Einmal eine, ich verkürze das jetzt, antideutsche und einmal eine antiimperialistische Strömung. Die einen sagen, die Antideutschen sagen, das, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist und das, was in der Shoah passiert ist, darf nie wieder passieren. Und das, was da passiert ist, ging von einem starken Deutschland aus. Deswegen darf es nie wieder ein starkes Deutschland geben. Und da gab es zum Beispiel Einwände gegen die Wiedervereinigung und so weiter. Und eigentlich sind grundsätzlich solche Staaten ein bisschen so ein Problem. Und wir brauchen aber diesen Schutzraum für Jüdinnen und Juden aus der Geschichte des Antisemitismus heraus unbedingt. Deswegen sind wir bedingungslos häufig solidarisch mit Israel. So, das ist das Allerwichtigste für unsere politische Leitfähigkeit. Und das kann eine ganz linke, kritische Position sein. Und dann gibt es eine antiimperialistische, wird das häufig verkürzt genannt, Position, die sagt, setzt beim gleichen Punkt an und sagt, ja, das, was Deutschland da gemacht hat, was in der Shoah passiert ist und dieser Weltkrieg, sowas darf nie wieder passieren und wir verstehen Deutschland als eine Art imperialistische Macht, also das Deutsche Reich, und deswegen sind wir gegen alle imperialistische Macht und wir sozusagen kritisieren diese Art des Imperialismus überall, wo wir es sehen, und Israel-Palästina ist einer der Orte, wo das so sichtbar wird, weil Israel eben diese Besatzung aufrechterhält und so weiter. Und deswegen erklären wir uns bedingungslos häufig solidarisch mit einer palästinensischen Perspektive. Und daran kann man vielleicht nochmal zwei so psychologische Konstrukte anknüpfen. Also diese kaum in Worte zu fassende Schuld, die die deutsche Bevölkerung in der NS-Zeit auf sich geladen hat, die prägt ja bis heute zum Teil das Handeln in ganz vielen verschiedenen Bereichen, aber natürlich war auch, was diesen Komplex, Themenkomplex angeht, im Besonderen. Und ich will jetzt dem gar keine Absage erteilen, zu sagen, wir müssen uns davon befreien oder irgendwie sowas, wie das häufig manchmal auch ein bisschen problematisch verkürzt wird. Ich möchte das erstmal einfach nur mitdenken und sagen, es gibt, glaube ich, zwei Strömungen, nämlich die einen, die sagen, ah ja, wir können uns unserer eigenen historischen Schuld entledigen, indem wir uns jetzt bedingungslos an die Seite Israels stellen. Und jetzt sind gar nicht mehr wir die Antisemiten, also wir die Deutschen, sondern jetzt haben wir auf einmal neue Antisemiten gefunden. Aha, die Palästinenser oder die Muslime oder wie auch immer. Können wir mit dem Finger auf die zeigen und uns dabei gleichzeitig gut fühlen. Das ist so der eine Versuch, sich zu entschuldigen im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann gibt es noch so einen anderen Aspekt, der das irgendwie so umgedreht liest, der nämlich sagt, oha, jetzt sind die jetzt bisher immer die Opfer waren, nämlich die Juden in unserer Vorstellung und auch tatsächlich natürlich in der NS-Zeit und auch danach Opfer waren, die sind auf einmal nicht mehr die Opfer, die sind auf einmal selber die Täter. Jetzt müssen wir uns gar nicht mehr schlecht fühlen für das, was wir ihnen angetan haben. Und jetzt können wir sozusagen gegen sie agieren und uns eben den neuen Opfern der alten Opfer, also den Palästinensern sozusagen in dieser Erzählung, an die Seite stellen und auch damit sind wir unsere Schuld losgeworden. Und jetzt mögen der ein oder andere denken, was ist das denn für komische Konstrukte? Da würde ich wirklich empfehlen, mal sich mit so Schuldgefühlen zu beschäftigen, mit der eigenen Familiengeschichte zu beschäftigen, mit der Frage zu beschäftigen, wie wird eigentlich über sowas geredet oder eben häufig auch nicht geredet. Da ist ja ganz viel Bewegung auch gerade drin, weil gewisse Generationen sterben und dann entsprechend einfacher wird und so weiter. Also so Schuld und deutsche Identität spielt eine ganz, ganz große Rolle. Auch hier bitte, bitte mitdenken. Ja? Nicht irgendwie in der Abwehr gehen, nicht zu sagen, das darf aber nicht so sein, sondern zu begreifen, reflektieren, dass es eine Rolle spielt. Und dass es natürlich auch was macht mit den Debatten über Israel-Palästina heutzutage. Es könnte gar nicht anders sein und das ist okay, aber das müssen wir einfach reflektieren und verstehen.
Und wenn wir über diesen sogenannten Konflikt sprechen, da helfen auch ein paar Regeln für gute Gespräche. Na klar, es gibt nicht die Wahrheit. Natürlich, es gibt nicht die goldene Regel. Aber wir, also dem Verständnis zuliebe, haben wir euch so ein paar Regeln zusammengetragen, die wir auch nutzen in unseren Workshops, Seminaren und Organisationsentwicklungen, die wir euch einmal kurz vorstellen würden. Die erste Regel wäre, zu versuchen, Komplexität auszuhalten. Dieser Konflikt ist historisch gewachsen und von ganz unterschiedlichen Erfahrungen geprägt. Und wer das zu stark vereinfacht, wird ihm auch nicht gerecht. Die zweite Regel könnte sein, historische Erfahrungen bitte ernst zu nehmen. Dazu gehört die Geschichte des Antisemitismus genauso wie die palästinensischen Erfahrungen von Vertreibung, von Verlust und von Staatenlosigkeit. Eine weitere Regel oder die dritte Regel könnte sein, Antisemitismus, antimuslimischen Rassismus, jede Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit klar zu benennen. Wir könnten also sagen, hey, antisemitische Bilder oder Verschwörungserzählungen haben in politischen Debatten bitte keinen Platz oder in meinem Haus keinen Platz. Das klingt so ein bisschen nach einer Floskel. Ich will einfach nur noch mal in dieser dritten Regel sagen, dass es wichtig ist, dass wir es klar benennen, ohne dass dann das Leid der sogenannten anderen relativiert wird. Also ich würde sagen, gleichzeitig dürfte dann zum Beispiel palästinensisches Leid nicht relativiert oder unsichtbar gemacht werden. Und schließlich hilft auch so eine bestimmte Haltung in Gesprächen. Also Herzenssätze könnten für diese Haltung sein, ich kann Kritik üben, ich darf Kritik üben, aber bitte ohne zu entmenschlichen. Ich darf emotional sein, ich kann emotional sein, aber wenn möglich, ohne andere zu übergehen. Und ich kann unsicher sein, ohne mich aus der Diskussion zurückzuziehen. Und gerade dieser letzte Punkt ist wichtig. Viele Menschen ziehen sich aus Gesprächen über diesen Konflikt zurück, weil sie Angst haben, etwas Falsches zu sagen. Aber Gespräche werden nicht besser, wenn wir schweigen. Sie werden häufig besser, wenn wir bereit sind, zuzuhören, Fragen zu stellen und gemeinsam nach Verständigung zu suchen.
Ja, dieser Appell an Fehlerfreundlichkeit, an das Hineinwagen in Räume, an das Aushalten von, ich werde Sachen sagen, die ich später bereuen werde. Ich glaube, anders kann es nicht gehen. Das muss aushaltbar sein in einem demokratischen Diskurs, in einem gesellschaftlichen Diskurs. Insofern möchte ich da das einfach nochmal dick unterstreichen. Wir sind ja auch als Referentin, als Trainer, als Vortragende, Dozenten, was auch immer, Berater, immer wieder in Situationen, wo wir irgendwie erstmal gucken müssen, wen haben wir da gerade vor uns, was ist bei denen los, wie geht's denen, welche Worte helfen, wo können wir anknüpfen. Und manchmal ist das so eine ganz gute Haltung, um irgendwie nicht in ein Gespräch zu gehen, um erstmal irgendwie klare Ansagen zu machen, sondern erstmal zu verstehen, was ist hier eigentlich gerade los, was brauchen die Leute eigentlich gerade, wie geht's den Leuten eigentlich gerade. Und dann muss ich das gar nicht immer verurteilen oder bewerten, sondern ich kann das erstmal aushalten. Das erzählt mir was über den Raum, über die Personen, über die Beteiligten. Und dann kann man am Ende immer noch was dagegen sagen, wenn man möchte, wenn es nötig ist. Aber erstmal sollte man im Verstehen bleiben. Ich mache da mal einen Dreiklang draus, den ich gerne in Workshops auch benutze. Erstmal im Verstehen bleiben und auch ins Verständnis gehen. Also das hat für mich einmal jetzt eher so eine kognitive Komponente, verstehen, so rational verstehen, Moment mal, was ist hier gerade das Argument, aber dann mit dem Verständnis haben auch nochmal was Emotionales, was Empathisches, da ins Mitfühlen gehen, zu sagen, okay, und das macht das und das mit mir oder da und daher kommt das oder das, diese Emotion, das Bedürfnis steckt dahinter. Und wenn ich dann den Raum, die Kraft habe, wenn das gerade passt, dann kann ich immer noch sagen, Moment mal, aber ich verstehe das, ich habe auch Verständnis dafür, aber einverstanden bin ich gerade, vielleicht mit dieser Begrifflichkeit nicht, können wir das anders sagen. Also auch eine Einigkeit auf einer emotionalen Ebene herzustellen. Und dann, wenn es einen Widerspruch geben muss, trotzdem in der Einigkeit im Emotionalen zu bleiben. Leichter gesagt als getan, das weiß ich, das kann man aber trainieren und ausprobieren. Und wie du schon sagst, durch Schweigen wird es nicht besser, ne, sondern durchs Ausprobieren wird es besser.
Ja, und wenn ihr jetzt vielleicht denkt, danke für die Podcast-Folge, aber ich wäre eigentlich ganz gerne mal bei einem Workshop mit dabei, einem kostenlosen Vormittagsimpuls, dann schaut doch mal, ob ihr am Freitag, den 13.03. von 9.30 Uhr bis 11 Uhr Zeit habt, online, Zoom, euch mit uns gemeinsam um das Thema Rassismus und künstliche Intelligenz zu beschäftigen. Denn wir wollen lernen, das zu verstehen, das einzuordnen und das verantwortungsvoll zu nutzen. Künstliche Intelligenz ist nicht neutral, sie lernt aus Daten und Daten tragen Vorurteile. Und in diesem Impuls erklären wir, wie sich Rassismus in KI-Systeme einschreibt, welche Auswirkungen das haben kann und bieten auch Impulse für einen kritisch reflektierten Umgang mit generativen KI-Tools. Keine Anmeldung erforderlich, einfach dazukommen. Den Link und weitere Informationen findet ihr auf unserer Webseite www.antirassismustrainer.de.
In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Meldet euch gerne mit euren Emotionen, Gefühlen, Widerständen, Irritationen zu dieser Folge, mit weiteren Themenwünschen, mit Fallbeispielen, die ihr gerne besprochen haben wollt von uns oder natürlich gerne mit Anfragen oder Literaturhinweisbedarfen oder was auch immer euch gerade bewegt. Ihr findet uns, wo man uns findet, überall, wo es Podcasts gibt und auf Insta und so weiter. Jetzt erstmal einen wunderschönen weiteren Tag. Alles Gute.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.